Ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Aber jetzt gucken wir erstmal die Bilder. Aber das Thema wissen wir ja jetzt schon mal. Gott zu loben. Dieses Thema, das mir vorgeschlagen wurde, zeigt schon, was der Posaunenchor für ein Anliegen hat. Wir wollen anderen, wir wollen Gott mit unserer Musik loben. Und wir wollen anderen dabei helfen, zu diesem Lob zu finden. Aber was bedeutet das eigentlich, Gott zu loben? Kann man sagen, ist doch klar, so im Zwischenmenschlichen, dass man vielleicht zu seinem Kind sagt, ja, ich lobe dich dafür, dass du mir jetzt so was Schönes gemacht hast und dass du mich so überrascht hast oder wie auch immer. Oder im Blick auf Gott, ich lobe dich, dass du mir letzte Woche so viel Kraft gegeben hast. Oder ich lobe dich, dass ein guter Freund von mir wieder gesund geworden ist. Aber ist das eigentlich wirklich Lob? Weil man könnte ja auch Danke sagen. Danke, dass du was Schönes für mich gemacht hast. Oder danke Gott, dass du mir Kraft gegeben hast. Danke, dass mein Freund wieder gesund geworden ist. Mir fällt auf, dass das Loben manchmal nur ein stärkeres Danke ist. Wenn man so sagt, danke, danke dem Posaunenchor für viele Jahrzehnte, dann klingt es manchmal so ein bisschen nüchtern und so ein bisschen, na ja, wenig Begeisterung. Und dann denkt man, ha, dann muss man es ein bisschen anders formulieren. Da muss man sagen, oh, ich finde das grandios, wunderbar, dass es euch gibt, schön. Also so wie so ein Lob, aber eigentlich ist es nur ein Danke. Was heißt nur ein Danke, aber es ist ein Danke. Ist das der Sinn von Loben, ein stärkeres Danke zu sein, oder gibt es noch eine andere Bedeutung von Loben? Ich lade Sie ein, in Gedanken mal in ein Flugzeug zu steigen, das zugleich eine Zeitmaschine ist. Und lassen Sie sich ganz kurz an vier Orte in der Vergangenheit reisen, um herauszufinden, was das Loben bedeutet. Reisen wir zunächst einmal 2500 Jahre zurück nach Jerusalem. Da begegnen wir in einer schlicht ausgestatteten Kammer einem Mann. Ist es ein Priester am Jerusalemer Tempel? Vielleicht auch einer, der für die Musik der Tempelgottesdienste zuständig ist? Und der sitzt da und schreibt gerade ein Gedicht, ein Lied. Wir haben es vorher gesprochen im Psalm 150. Und wir gucken ihn so über die Schulter. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Alle Lebewesen sollen Gott loben. Und dann ist viel davon die Rede, womit wir Gott loben sollen, die Mittel sozusagen. Posaunen, Harfen, Pauken und so weiter. Und dann wird über Gott etwas gesagt. Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Und jetzt sehen wir den Mann so über die Schulter und sagen, ja, Moment, jetzt musst du aber auch noch hinschreiben, für was wir Gott eigentlich loben sollen. Oh, schreibt der Mann flugs hin, lobet ihn für seine Taten. Das reicht, sagt er. Ja, Moment, aber welche Taten denn eigentlich? Kannst du es nicht noch ein bisschen konkreter machen, damit wir wissen, wofür wir Gott loben sollen? Nein, das reicht. Es ist interessant, dieser Psalm 150, der für manche so einer der größten Lobpsalmen, vielleicht sogar der größte Lobpsalm der Bibel ist, so richtige Gründe, warum wir Gott loben sollen, werden da gar nicht genannt. Reisen wir weiter, nur ein paar Kilometer weiter, aber 500 Jahre später. Wir sind in Bethlehem, ein armseliges Haus und drei fein gekleidete Herren kommen da an zu einem Baby namens Jesus. Und sie bringen Geschenke und dann knien sie sich nieder und beten das Kind an. Jetzt fragen wir sie mal, ja, warum betet ihr das Kind an, dieses Baby? Nun ja, sagt der Erste, es soll der König der Juden sein. Der Zweite sagt, ja, in diesem Kind soll sich Gott zeigen. Ja, aber Moment, ich meine, noch sitzt das Kind ja nicht auf dem Thron, liegt in irgendeiner Futterkrippe. Und also, dass Gott in dem Kind schon mit diesem Kind schon irgendwas gemacht hat, davon können wir überhaupt nichts erkennen. Sieht nur schäbig aus hier. Windeln hängen an der Leine statt Königsflacken. Und trotzdem beten die drei den an. Angebetet wird Gott, wie er sich in diesem Jesus zeigt. Angebetet wird dieses Baby, obwohl dieses Baby überhaupt noch gar nichts irgendwie geleistet hat. Bei diesen Weisen heißt es, sie beteten es an. Anbetung ist eng mit Lob verbunden. Während Dank, Bitte und Klage zum Gebet gehören, gehört das Lob zur Anbetung. In den USA gab es mal eine Umfrage, unter Menschen, die regelmäßig in Gottesdienste gehen, gefragt wurde nach dem Thema Anbetung. Und da haben viele gesagt, ja, wir sehnen uns nach einer tiefen Anbetung. Wir wollen dem nahe sein, der uns liebt und den wir lieben. Und es ist ja auch schmerzhaft, wenn man einen Menschen sehr stark liebt und der ist aber dauernd weit entfernt. Man hat zwar Telefon, man hat Skype, irgendwann wird man seine Telefonpartner auch mal mit als 3D-Holographie in sein Wohnzimmer rein projizieren können. Das wird alles kommen, geht vielleicht schon. Aber das ist trotzdem keine richtige Nähe. Man will dem nahe sein. Man möchte an den Ort, wo es gut ist, wo alles gut ist. Da möchte man möglichst nah hin. Aber viele haben bei der Umfrage auch gesagt, sie wissen nicht, irgendwie klappt es nicht. Offensichtlich gibt es immer wieder Dinge, die uns daran hindern, wirklich in diese Anbetung zu kommen, in dieses Lob Gottes zu kommen. Reisen wir weiter. Wir reisen ins Mittelalter nach Frankreich im 12. Jahrhundert. Und da begegnen wir dem Mann, der unserer Steinacher Kirche den Namen gegeben hat, Sankt Bernhard, Bernhard von Clairvaux, ein Abt, ein Mönch. Das war damals ein großer Prediger der Liebe Gottes und er hat auch ein Büchlein verfasst über die Liebe zu Gott. Und er spricht darüber über verschiedene Formen von Liebe. Und Bernhard sagt, die unterste Form von Liebe ist eigentlich, dass der Mensch sich selbst liebt. Das ist bis in die heutigen Tage weit verbreitet. Für manche Leute ist es auch die wichtigste Liebe, die es überhaupt gibt, sich selbst zu lieben. Für ihn ist das aber die unterste Stufe. Und dann kommt die Liebe zu Gott bei ihm ins Spiel. Das ist schon eine höhere Stufe. Wir lieben Gott, aber wir lieben ihn in erster Linie, weil wir uns von Gott etwas erhoffen, weil er uns Gutes getan hat, weil es mir etwas nützt und mir etwas bringt, dieser Glaube. Und jetzt sagt Bernhard, es gibt aber noch eine höhere Form von Liebe zu Gott. Das ist, wenn man Gott nicht nur liebt, weil es einem irgendwas bringt und nützt. Und es wäre auch schlimm, wenn wir die Menschen, die wir am meisten lieben, wenn wir die nur lieben würden, weil die uns irgendwas bringen und nützen. So als wären das irgendwelche Dinge wie in der Wirtschaft. Ja, wenn sie mir schwarze Zahlen einbringen, ist es okay, bei roten Zahlen, tschüss, geh fort. Die höchste Liebe ist, dass wir Gott um Gottes Willen lieben, wo es nur um Gott geht. Wir lieben ihn einfach, dass er Gott ist. Und auch im menschlichen Bereich, dass wir einen Menschen loben und lieben, einfach weil er so ist, wie er ist, als Person. Reisen wir noch zu einer letzten Station, über 3000 Jahre zurück. Da sitzt ein Mann im Staub. Er ist krank, er hat seine Familie verloren, sein Besitz ist verwüstet und vernichtet. Es war ein Mann, der immer sehr fromm war, überzeugt in seinem Glauben, viel gebetet hat. Und bisher ist ihm auch immer gut gegangen. Er konnte immer sagen, danke Gott, du hast mir das geschenkt und das geschenkt und das geschenkt. Und jetzt wurde ihm alles übernommen. Wie reagiert er? Seine Frau reagiert so, dass sie sagt, jetzt ist Schluss mit diesem Gott. Und sie sagt auch zu ihrem Mann, fluche Gott und stirb. Überraschend aber, dass Hiob ganz anders reagiert. Er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, der Name des Herrn sei gelobt. Erstaunlich, Hiob lobt Gott dafür, lobt Gott, obwohl es überhaupt keinerlei menschliche Gründe mehr für solch ein Lob gibt. Aber es gelingt ihm, von der Welt wegzublicken, von den Menschen, von sich selbst weg hin zu Gott. Er liebt Gott um Gottes Willen, so wie es Bernhard gesagt hat. Natürlich hält Hiob das nicht durch. Bei ihm finden wir das beides. Das Gebet in Form bitterster Klage und Anklage und zugleich die Anbetung in Form des Lobes. Oswald Chambers, ein bekannter Prediger aus Großbritannien, er war ein bekannter Prediger. Sein Buch »Mein Äußerstes für sein Höchstes« gehört zu den meistgelesenen christlichen Büchern überhaupt. Und er und seine Frau kamen einmal von einem Krankenbesuch zurück. Und seine Frau hat dann gefragt, ja, wie wird es wohl mit diesem kranken Menschen werden? Was wird Gott wohl für ihn tun? Und dann sagt ihr Mann Oswald Chambers, mir ist es egal, was Gott tut. Für mich zählt nur, wer Gott ist. Im ersten Moment klingt das kaltherzig und oberflächlich. Mir ist egal, was Gott tut. Mir ist nur wichtig, wer Gott ist. Aber Oswald Chambers ging es nicht darum, dass ihm das Leid des Kranken egal war. Nein, er hat auch für ihn gebeten, er hat mitgelitten. Aber er wusste, dieser Jesus Christus ist der, der in seinem Leiden alle Krankheiten getragen und entmachtet hat. Und das gilt ganz unabhängig davon, wie es mit dem Kranken weitergeht. Und sollte es keine Heilung geben, dann gibt es doch dieses Heil. Und das steht fest. Hans-Peter Reuer hat es mal so gesagt: Gott ist nicht nur anbetungswürdig, wenn es uns gut geht, sondern auch dann, wenn es uns schlecht geht. Wir dürfen Gott nicht deshalb gut nennen, weil wir eine gute Zeit haben, denn er ist auch dann gut, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Damit beenden wir unsere Reise und ich möchte ein kleines Fazit ziehen. Gebet in Dank, Bitte und Klage bedeutet, ein Anliegen meinerseits oder dieser Welt oder anderer Menschen vor Gott zu bringen. In der Anbetung als Lob geht es darum, Gott selbst in den Blick zu nehmen. Anbetung ist Liebe zu Gott, unabhängig von der Weltsituation und meiner persönlichen Lebenssituation. Und davon können wir auch lernen im Umgang, wenn wir Menschen loben. Und zu fragen, geht es letztlich nur um mich? Will ich, dass das Kind durch das Lob sich irgendwie weiterentwickelt und noch besser macht? Oder geht es um mich? Und geht es eigentlich um diesen Menschen, den ich lobe? Und ich denke, vielleicht leuchten jetzt auch ein paar Aspekte auf, was es manchmal schwierig macht, Gott zu loben oder ihn anzubeten, was uns hindern kann. Ein Aspekt kann eben sein, dass es letztlich um mich geht in der Anbetung und beim Lob Gottes und nicht um Gott. Ich lobe dich, weil du mir Gutes getan hast. Es geht letztlich um meine Anliegen. Meine Ich-Mittelpunktstellung kann eine tiefere Anbetung, ein tieferes Gotteslob verhindern. Und ein zweiter Aspekt, es gibt ja wunderbare Mittel, die uns helfen zum Gotteslob und zur Anbetung. Ein Posaunenchor ist so ein Mittel. Die Musik ist solch ein Mittel. Es kann auch eine Naturerfahrung sein, ein Spaziergang in der Natur oder ein besonderer Raum in einer Kirche oder zu Hause, ein Ort der Stille. Aber wenn diese Mittel zur Notwendigkeit werden und man sagt, ich brauche unbedingt Musik, sonst kann ich nicht in die Anbetung, ins Lob kommen. Ich brauche einen Lobpreis, sonst geht ja überhaupt nichts. Ich brauche die Natur, sonst kann ich nicht mich wirklich für Gott öffnen. Dann stehe letztlich wieder ich im Mittelpunkt. Ich und meine persönlichen Bedürfnisse haben die Macht, die Anbetung, das Lob zu ermöglichen oder zu verhindern. Und noch etwas Drittes. Wir leben in einem Gefühlszeitalter. Gefühle sind wichtiger als Worte. Versprechen gelten nur so lange, solange die Gefühle dem nicht widersprechen. Das ist unsere heutige Zeit. Und das ist auch eine Gefahr für die Anbetung, dass wir unsere Gefühle absolut setzen. Nur wenn ich positive Gefühle habe, wenn ich mich gefühlsmäßig für Gott öffnen kann, nur dann kann ich ihn wirklich loben und anbeten. Wenn ich immer sage, ja, Anbetung gibt mir Freude und Kraft und wenn es nicht so ist, dann war es eben nichts. Es ist klasse, wenn das so ist. Ich erlebe es auch oft, dass es Freude und Kraft schenkt. Aber es kann auch mal sein, dass es nicht passiert. War es dann nichts? War es dann nichts wert? Auch hier ist wieder die Gefahr, dass wir unsere Gefühle, unsere Empfindungen, sie stehen im Mittelpunkt. Sie entscheiden, ob es zum Lob Gottes kommt, ob ich wirklich zur Anbetung Gottes finde oder nicht. Das sehe ich als eine, auch etwas, was ich immer wieder auch in christlichen Gemeinden beobachte und auch als eine Gefahr, dass letztlich es immer um uns geht und nicht wirklich im Lob der andere im Mittelpunkt steht. Und ich bin überzeugt und habe es auch immer wieder so erlebt, wenn man wirklich Gott ins Zentrum stellt und in den Mittelpunkt, dann geschieht oft auch etwas, weil Gott ja ein Gott der Liebe ist. Aber was geschieht und in welcher Weise, das bleibt Gott überlassen. In dem Lied The Heart of Worship von Matt Redman wird das so ausgedrückt. Ich sage es erstmal auf Englisch, aber dann auch auf Deutsch. I'm coming back to the heart of worship and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you. Und jetzt auf Deutsch, ich habe es ein bisschen frei übersetzt. Ich kehre zurück zum Herzschlag der Anbetung. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, Herr, was ich selbst aus der Anbetung gemacht habe. Es geht nur um dich, Jesus. Soweit diese Gedanken zu diesem Aspekt Lob Gottes. Und der Posaunenchor hat nun die Möglichkeit, uns zu helfen, in dieses Lob Gottes hineinzufinden. Und wir dürfen da fröhlich mitsingen beim nächsten Lied, Ich lobe meinen Gott.